Ich freue mich, dass wir heute an diesem Heiligabend noch einmal einen Blick werfen dürfen auf dieses gewaltige Geschehen. Vor 2000 Jahren ungefähr. Die Geburt Christi heißt die Predigt. Die Geburt Christi, Grundlage der Neuschöpfung. Ich möchte noch kurz beten zum Beginn. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das lebendige Wort Gottes bist, dass du Realität bist, dass du hier mitten unter uns bist, wie du es verheißen hast, durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen ansprichst, dass wir nicht stumpf sind für dein Wort, sondern dass wir hören und verstehen dürfen. Es gibt so viele Ohren, die hören, aber sie verstehen doch nicht. Und du mögest Gnade geben, Herr, dass wir verstehen dein Wort, deine Botschaft und dein Wille, der an uns ergeht. Herr, gib du Gnade auch, dass wir einfach dir begegnen dürfen zur Stärkung, zum Aufbau innerlich, zur Erquickung. Segne du ein jedes und danke, dass du bei uns bist. Amen. Ja, wir wollen die Weihnachtsgeschichte heute, also die Geburt des Sohnes Gottes, aus einer etwas anderen Perspektive lesen. Ich habe das Wort Weihnachten eigentlich nicht besonders gern. Es ist kein biblischer Begriff. Wir wissen, es ist ein volkstümlicher Begriff, überladen mit vielen Traditionen und Emotionen, und das ist das, was mich stört daran, die oft die Tiefe und die Tragweite des eigentlichen Ereignisses verschleien. Das ist sehr schade. Das eigentliche Ereignis, die Geburt des Sohnes Gottes, ist überaus schwerwiegend. Es ist auch sehr ernsthaft, dieses Ereignis. Es ist eine Botschaft für jeden Menschen, eine Forderung an das Herz von jedem einzelnen Menschen. Gott wurde Mensch. Und wir wollen es heute eben aus einer anderen Perspektive lesen, nämlich aus der Perspektive, wie sie der Apostel Johannes in seinem Evangelium uns weitergegeben hat. Die klassischen Weihnachtsgeschichten, Matthäus, Lukas, von ihnen festgehalten, betonen ja sehr den Menschen, den Blick vom Menschen auf das Geschehen, was passiert. Von unten nach oben, das ist auch sehr wichtig und es ist wortwörtlich von Gott inspiriert, so wie es festgehalten wurde bei Matthäus oder bei Lukas. Das ist keine Frage. Aber auch Johannes berichtet darüber. Und mir kommt es so vor, dass es mehr die Perspektive Gottes ist. Diese ganze breite Tragweite, die Gott uns offenbart, im Johannesevangelium. Das ganze Johannesevangelium betont ja sehr stark die Notwendigkeit des Glaubens und die Notwendigkeit der Wiedergeburt, der Neugeburt des Menschen, um gerettet zu werden vor dem Gericht Gottes, das über dieser verdorbenen Welt hängt. Und als Folge dieses Gerichtes, sagt uns auch das Johannesevangelium, wird jeder in seinen Sünden gestorbene Mensch abgeführt werden in die ewige Gottesferne, in die ewige Verdammnis. Das ist eine unumstößliche Wahrheit. Und hier kommt jetzt das Eingreifen Gottes. Gott wünscht keinem einzigen Menschen, dass er oder sie verloren geht und dasselbe Schicksal teilen muss wie der Verführer und Betrüger der Menschheit, der Teufel und seine Gefolgschaft. Aber wir wissen, seit dem Sündenfall wird jeder einzelne Mensch in Sünden geboren. Das heißt, mit einer Sündennatur. Und diese Sündennatur repräsentiert das Wesen und die Natur des Verführers, des Teufels. Was bedeutet es denn, mit einer Sündennatur leben? Es bedeutet, geistlich gesehen, also auch wieder aus der Perspektive Gottes, in tiefer Finsternis zu leben, beziehungsweise unter der Herrschaft der Finsternis, versklavt an die Finsternis. Und es bedeutet, mit einer Sündennatur zu leben, geistlich gesehen, aus der Perspektive Gottes, in einem wüsten und leeren Zustand zu leben. Und das heißt auf Hebräisch Tohu wa Bohu. Es kann äußerlich noch so viel an Glanz und Glitter vorhanden sein. Aber geistlich gesehen, aus der Perspektive Gottes, lebt jeder von ihm getrennten Mensch in einem Tohu wa Bohu, in einem Zustand der Wüste und der Öde. Und deshalb braucht der Mensch eine Neugeburt, beziehungsweise eine Neuzeugung durch Gott. Wir brauchen eine Neuschöpfung, weil die ursprüngliche und vollkommene Schöpfung Gottes durch Satan, durch die Sünde und durch den Ungehorsam des Menschen verdorben wurde. Und dieser Ungehorsam führte zu einem endgültigen Bruch der tiefen Liebesgemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, wie sie bestanden hat im Garten Eden. Die Geburt Jesu Christi, also die Menschwerdung Gottes, des Sohnes Gottes, markiert den Beginn und die Grundlage der Neuschöpfung. Gott, der Sohn, Jesus Christus, wir wissen, was Jesus heißt, Jehoshua, der Herr ist Retter, bedeutet der Name. Und griechisch, Jesus ist die griechische Übersetzung von Jehoshua. Der Herr ist Retter. Und Christus bedeutet der Gesalbte. Im Hebräischen Mashiach. Der Gesalbte, der Messias. Von daher kommt das Wort Messias. Er ist der von Gott gesalbte Messias. Der König aller Könige. Und er, der Sohn Gottes, hat nun in der ganzen Bibel, aber besonders auch im Neuen Testament, viele Namen und Titel. Und viele dieser Namen und Titel, wozu ist ein Name und ein Titel? Er beschreibt das Wesen des Trägers. Viele dieser Namen und Titel finden wir besonders im Johannesevangelium. Und das Evangelium beginnt, wenn ihr aufschlagt, Kapitel 1 im Johannesevangelium. Es beginnt mit einem der wichtigsten Titel von Jesus Christus. Mit einer der wichtigsten Wesensbeschreibungen. Christi. Es beginnt damit, dass gesagt wird, er ist der Logos. Das heißt zu Deutsch das Wort. Christus ist das Wort Gottes. Und das göttliche Wort ist immer untrennbar verbunden. Es ist praktisch identisch mit dem Ausdruck Wahrheit. Wort Gottes ist Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit außerhalb von dem, was Gott spricht. Logos. Gemeint ist nicht das geschriebene Wort, die Bibel, sondern eben das lebendige Wort. Durch ihn, durch den Logos, durch Christus, durch das lebendige, gesprochene Wort Gottes hat Gott alles erschaffen, was wir uns irgend vorstellen können. Alles Erschaffene kam durch ihn. Die Himmel und die Erde in höchster, komplexer, vollkommener Ordnung mit ihrer unfassbar herrlichen Natur und als Krone der Mensch, Krone der Schöpfung, ursprünglich im Wesen und Bild Gottes geschaffen. Und durch ihn, durch den Logos, wurde alles geschaffen. Im Kolosser 1, das wollen wir kurz aufschlagen, steht: sowohl das Sichtbare wie das Unsichtbare. Kolosser 1, ich lese die Verse 15 bis 17. Dieser, gemeint ist er, Jesus Christus, der Sohn Gottes, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Christus wurde sichtbar, er wurde Mensch. Und er wird hier beschrieben als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Er wurde geboren als Mensch, wie du und ich. Gott selber wurde geboren. Er ist der Erstgeborene, der wichtigste, höchste aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Alles, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Und von denen gibt es viele in der unsichtbaren Welt. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das ist er, der Logos, von dem die Einleitung des Johannesevangeliums spricht. Die Sünde Satans, seine Rebellion gegen Gott, hat alles beschmutzt, korrumpiert. Von dem Geschaffenen, in der Schöpfung Gottes und hat die Herrschaft der Sünde und des Todes eingeführt, installiert, durch die Rebellion Satans. Fragen wir uns kurz, was zeichnet jeden Ort aus, wo Satan, die Sünde und der Tod herrschen. Was zeichnet diesen Ort aus? Die Bibel sagt es sehr deutlich. Finsternis. Finsternis. An diesem Ort, an einem solchen Ort, wird Finsternis herrschen. Und zwar im übertragenen Sinn. Im geistlichen Sinn und durchaus auch im realen Sinn. Geistliche Finsternis. Aber Gottes Heilsplan, den Menschen Errettung und Erlösung aus der Versklavung der Finsternis zu ermöglichen. Diesen Heilsplan hat Gott, der Sohn, der Logos, HaMashiach, der Messias, verwirklicht. Er hat Gottes Heilsplan verwirklicht. Das lesen wir, wir waren im Kolosser 1, zwei Verse darüber vorher, ich habe es schon wieder umgeblättert. Kolosser 1, Vers 13 und 14. Es wird von Gott, dem Vater, gesprochen. Und dann steht da, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Christus hat den Heilsplan Gottes verwirklicht. So lasst uns nun zusammen den Anfang des Johannesevangeliums lesen. Die Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Johannes sozusagen. In ihrer sehr breiten Perspektive, wo Gott uns Menschen erklärt, was wirklich passiert ist bei der Geburt Jesu in Bethlehem. Ich lese die ersten zwei Verse des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Dass wir das richtig verstehen, im Anfang. Gemeint ist, im Anfang, als Gott begann, sich zu offenbaren durch Werke und Schöpfung. Dieser Anfang ist gemeint. Und zu diesem Zeitpunkt, in Anführungsstrichen, existierte bereits der Logos, das Wort. Er war. Ich kann euch sagen, diese ersten Verse des Johannesevangeliums, die sind derart gewaltig, tiefschichtig, auch auf einem hochstehenden sprachlichen Niveau. Jedes Wort hat seine Bedeutung. Jede Zeitform der Verben hat ihre Bedeutung. Und hier steht, im Anfang war das Wort, im Imperfekt. Das bedeutet so viel undefiniert, zeitlich, ohne Anfang und Ende. Bedeutet das, der Logos, wie Gott der Vater oder Gott der Geist, sie existieren ohne Anfang und Ende. Und der Logos war bei Gott, denn er ist völlig eins mit Gott dem Vater, beziehungsweise Gott dem Geist. Die Bibel sagt auch klar, Gott ist Geist. Johannes 10, 30 sagt Christus in diesem Evangelium, ich und der Vater sind eins. Oder Kapitel 14, Vers 9, antwortet er dem Philippus, der ihn darauf ansprach, zeige uns doch den Vater. Und er sagt, Philippus, so lange bin ich bei euch. Und du stellst mir diese Frage. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich lese weiter, Johannes 1, die Verse 3 und 4. Alles ist durch dasselbe entstanden. Gemeint ist natürlich im Deutschen das Wort Neutrum. Aber im Griechischen ist es natürlich männlich, der Logos. Man könnte also durchaus, sollte man übersetzen, alles ist durch ihn entstanden. Und ohne ihn ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Alles entstand durch ihn. Übrigens hier im Aorist gesetzt, im Griechischen, im zweiten Aorist. Man könnte auch sagen, alles begann zu existieren. Und es existiert immer noch. Durch ihn, durch Christus. Und ohne ihn entstand nicht eines, was geworden ist. Das heißt, stellen wir uns das vor, es gibt kein Detail in dieser Schöpfung, keine Kleinigkeit, die außerhalb von Christus, die ohne Christus entstanden wäre. Gott, der Allmächtige, hat alles erschaffen durch ihn, den Logos, durch Christus, das lebendige Wort Gottes. Er hat alles in Existenz gerufen, befohlen hat er es. Wenn wir an den Schöpfungsbericht denken, und Gott sprach, es werde. Und es wurde. Und zwar hat er alles erschaffen in einer Komplexität und in einem Maß der Ordnung, die der Mensch nie völlig verstehen und ausloten können wird. Nie. Denken wir an das Sonnensystem. Diese unvorstellbar gewaltige Makrostruktur des Universums mit den Sternhaufen und Galaxien, die sogenannten Virgo-Superhaufen und die Filamente. Und wir könnten Stunden weiterfahren aufzuzählen. Die gewaltige Makrostruktur des Universums. Und wir haben eigentlich noch nichts davon verstanden. Aber denken wir auch an die Mikrostruktur des Kosmos. Kosmos heißt übrigens so viel wie Schmuck, Ordnung. Wie treffend. Schmuck, Ordnung. Denken wir an die Mikrostruktur des Kosmos. Die kleinsten Lebewesen der Erde. Oder die Zellen mit ihren Zellorganellen, den Mitochondrien zum Beispiel, diese gewaltigen Kraftwerke der Zelle. Denken wir an die komplexen Eiweißmoleküle. Oder auch, wir müssen nicht so hoch gehen, an die ganz simpel einfachen Moleküle. H2O, eines der in Anführungsstrichen einfachsten Moleküle, das Wasser. Aber wir würden nicht fertig, heute Morgen aufzustellen, alle Eigenschaften dieses Wassers, alle physikalischen Eigenschaften. Aber denken wir auch an die einzelnen Atome, an die Elemente. Ich bin kürzlich aus meiner Mittelschulzeit dem Periodensystem der Elemente begegnet. Vielleicht könnt ihr nachher auch einen Blick darauf werfen. Mit dem Wasserstoff beginnt es, der Ordnungszahl 1, dann das Helium, dann das Lithium, dann das Beryllium, Bor, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor, Neongas und so weiter. Jedes dieser Elemente ist wiederum ein Riesenkosmos von Eigenschaften. Die Chemiker versuchen da, das irgendwie aufzulisten. Die Dichte, der Siedepunkt, der Schmelzpunkt, die Ordnungszahl, der Oxidationszustand, die Elektronenstruktur, die subatomaren Partikel, die natürliche Strahlung jedes einzelnen dieser Elemente. die Schwingungen und Wellen von Ton und Licht und Radioaktivität und so weiter. Und das Unfassbare dabei ist, all diese Materie ist erfüllt von Leben. Von Leben. Es steht hier, in ihm war das Leben. Im Imperfekt wieder. Das bedeutet, es war schon immer und wird in alle Ewigkeit sein. In ihm war das Leben. Durch ihn ist alles entstanden. Alles, was wir aufgezählt haben, ist erfüllt von Leben. Es gibt keine tote Materie. Kein Mensch käme auf eine solche Idee, wenn wir alle Aktivitäten und Bewegungen der Atome und der subatomaren Partikel sehen und hören könnten. Auf die Idee einer toten Materie. Und wisst ihr was? Jeder Aspekt der Schöpfung verkündigt laut den Schöpfer, Gott, den Allmächtigen. Jeder Mensch muss Gott erkennen, wenn er mit einem offenen Herz die Natur betrachtet. Eben Vers 4. In ihm war das Leben. Und zwar das Zoe-Leben. Es gibt verschiedene Ausdrücke für Leben. Im Johannesevangelium ist praktisch nur der Ausdruck Zoe und nicht Bios oder Psyche viel weniger gebraucht. Zoe meint immer das Vollkommene, das ewige Leben, das göttliche Leben. Auch hier ist gemeint, er ist und war und wird in aller Ewigkeit sein, das vollkommene Leben. Und dieses Leben ist untrennbar von einer weiteren Eigenschaft, von einer weiteren Tatsache. Und das wird ja hier gesagt im Vers 4. Mit dem Licht. Das Leben ist untrennbar verbunden, das ewige, das göttliche Leben mit Licht. Es ist gleichzeitig auch Licht, das Zoe-Leben, wahres, ewiges Licht, nicht nur kurzlebiges Licht, das der Mensch gelernt hat zu konstruieren aufgrund der physikalischen Eigenschaften aus der Materie des Schöpfers. Nur darum funktioniert es. Gemeint ist hier das Licht des Lebens. Der Sohn Gottes, Christus, ist Leben und Licht in Person. Wir haben ja letzten Sonntag den Vers gelesen. Ich lese ihn noch einmal in Johannes Kapitel 8. Ich, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Wir wissen jetzt, welchen Zusammenhang die Finsternis hat. Das Tohu Wabohu. Sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir sollten jubeln und jauchzen vor Freude. Wir dürfen das Licht des Lebens haben, wenn wir Christus haben. Die Finsternis hat immer mit Zerstörung und Unordnung zu tun. Eben mit Tohu Wabohu, mit Gottesferne, mit Tod und Verderben. Und dies führt uns ja jetzt unweigerlich zum Anfang der Schöpfung. Nicht zufällig beginnt das Johannesevangelium so ähnlich wie der Schöpfungsbericht. Nicht zufällig. Ich lese 1. Mose 1, Verse 1 bis 3. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir wissen, dass Gott dort in der Mehrzahl genannt ist, Elohim. Es ist ein dreieiniger Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn. Durch ihn hat Gott alles ins Leben gerufen. Gott der Geist. Am Anfang schuf Elohim die Himmel und die Erde. Wir wissen, es gibt drei Himmel aus biblischer Sicht. Atmosphäre, Sternenhimmel, der Thronsaal Gottes. Drei Stufen. Und dann geht es weiter. Da ist ein Absatz schon äußerlich durch die Bibeldrucker eingeführt worden. Der Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer. Und ihr wisst, was dort im Hebräischen steht für wüst und leer. Tohu wa bohu. Und auch das Verb ist wichtig. Sie war nicht einfach wüst und leer. Es steht, sie wurde. Sie wurde wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Ich möchte Vers vorlesen aus Jesaja 45, Vers 18. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel, er ist Gott, und der die Erde gebildet hat und bereitet hat. Er hat sie gegründet, steht hier. Und jetzt kommt es. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, die Erde. Und ihr erahnt, was da für ein Wort steht. Nicht als Einöde. Tohu. Als Verderben. Finsternis. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen. Sondern unbewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Und als Abschluss des Verses, ich bin der Herr und sonst ist keiner. Wir wissen, was passiert ist. Gott hat Himmel und Erde geschaffen, aber nicht als Tohu Wabohu. Gott schafft kein Tohu Wabohu. Alles, was Gott schafft, ist vollkommen und herrlich. Aber wir wissen, was geschehen ist. Der Aufstand, die Rebellion Luzifers, dieses höchsten Engels, gegen Gott, er wollte sein wie Gott. Und Gott hat ihn gestürzt. Und wir wissen aus anderen Stellen, wie wichtig die Sternenwelt ist. Beileibe ist sie nicht unbelebt. Wir wissen, die Heerscharen des Himmels, die geschaffenen Engel, die ihre Wohnorte zugewiesen haben auf diversen Sternen. Und Gott hat dem gefallenen Engel Luzifer die Erde zugewiesen, die er geschaffen hat. Und es gibt nur eine Konsequenz daraus. Sie wurde wüst und leer. Wenn wir jetzt wieder zu Johannes Kapitel 1, Vers 4 zurückkehren. Das Zoe-Leben, welches die Menschen von ihrem Schöpfer erhielten, war auch das wahre Licht für sie. In diesem Licht des Lebens erkannten sie die volle Wahrheit über sich und über ihren Schöpfer und konnten diese herrliche Gemeinschaft mit ihm genießen nach der Schöpfung. Bis sie allerdings die Finsternis einließen, so dass sie wieder die Oberhand gewann auf Erden. Diese Finsternis, die ganz am Anfang beschrieben ist. Auch wenn Gott aus reiner Gnade und Erbarmen Sonne, Mond und Sterne und ihr Licht immer noch bleiben ließ, immer noch und wieder gegeben hat seit dem Sündenfall. Aber das Zoe-Leben und das Licht des Lebens sind erloschen im sündigen Menschen. Und in seiner Gnade hat Gott den verlorenen Menschen wahres Licht gegeben. Das sagt Vers 4 im Johannes 1. Wahres Licht. Insbesondere sein Wort. Und zwar das geschriebene und das lebendige Wort. Jetzt lese ich Vers 5. Johannes 1, Vers 5. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Welt kam wieder in den Griff dieser Finsternis, weil der Mensch ihr die Türe geöffnet hat. Aber Gott schafft Abhilfe. Er schenkt Licht. Und hier steht, und das Licht leuchtet. Und wir wissen, das Licht ist eine Person. Es ist der Logos, es ist Christus, HaMashiach. Und ganz treffend steht hier natürlich, es leuchtet im Präsens, aktiv. Das ist die fortdauernde Zeitform im Griechisch. Durativ, es leuchtet unaufhörlich, fortdauernd. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Menschen, sie hatten ja schon das geschriebene Wort, das Alte Testament. Und Johannes wird sogleich erklären, dass das lebendige Wort Fleisch wurde, Mensch wurde, aus Fleisch und Blut. Und auch wenn diese Welt dem Mensch gewordenen Sohn Gottes sehr feindlich gegenüberstand und ihn ablehnte, sie konnte ihn und sein Werk nicht aufhalten. Es ist nämlich auch interessant und wichtig hier, dass das Verb, das gebraucht wird, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das Katalambano, das kann durchaus heißen, ja, begreifen oder empfangen. Aber es kann auch heißen, Kata, aufhalten, zurückweisen. Und das macht doch sehr viel Sinn im Gesamtzusammenhang bei dieser Stelle. Und die Finsternis konnte es nicht aufhalten. Nein, sie kann es nicht aufhalten. Christus, das Licht der Welt. Ich lese nur ganz kurz Verse 6 bis 8, da können wir nicht verweilen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Jetzt kommt er auf Johannes den Täufer zu sprechen. Als Einschub. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, nicht Johannes der Täufer war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem, der kommen wird, von dem Licht. Das heißt, Johannes der Täufer bereitete den Weg für den Messias, für das Licht des Lebens in Person. Ich lese weiter bei Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Auch da ganz wichtig, dass man es richtig übersetzt. Es ist eine gute Version, finde ich, hier in Schlachter. Man könnte auch ganz wörtlich übersetzen: in die Welt kommend war im Imperfekt, ist wichtig, in die Welt kommend war er das wahre Licht, Christus, das jedem Menschen leuchtet. Das heißt der Vers: in die Welt kommend war er das wahre Licht, das jedem Menschen leuchtet. Wieder im Präsens, im Durativ. Es leuchtet immer noch. Christus hat gesagt in Johannes 12, Vers 46, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das ist genau das, was hier ausgedrückt wird. Kaum war er da, kaum war Jesus geboren, so tat er genau das, den Menschen leuchten, den Weg zum Leben, zur Errettung. Denken wir an Matthäus 2, der Stern erleuchtete den Weisen aus dem Osten den Weg zum König aller Könige, so dass sie ihn vor Ort anbeten konnten. Oder denken wir an Simeon, eine wunderbare Persönlichkeit. Simeon, ein alter, gläubiger, gottesfürchtiger Jude, der lebte, er war schon alt zur Zeit von Jesu Geburt, und er wartete von ganzem Herzen auf den Messias, den Trost Israels. Und dieser Simeon darf ihm im Tempel begegnen, als die Eltern von Jesus nach dessen Beschneidung ein Opfer brachten, wie das Gesetz vorschrieb für die Juden. Am achten Tag musste alle männlichen Säuglinge beschnitten werden. Und die Tage der Reinigung für die Frau nach der Geburt betrug 33 Tage. Und anschließend sollte sie ein Opfer bringen. Und er war der Erstgeborene, den man speziell dem Herrn weihen sollte. Und vorgeschrieben war nach dem Gesetz Mose ein einjähriges Lamm und eine Taube oder eine Turteltaube. Hier steht in Lukas 2, das Paar brachten nur zwei Tauben zum Opfer. Warum? Das Gesetz sagt ausdrücklich, wenn jemand sehr, sehr arm ist, kann er auch einfach zwei Tauben bringen. Das brachten sie für Christus, den König aller Könige. Und dort trafen sie Simeon. Und es heißt von ihm, er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, der Simeon, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten, Hamaschiach, gesehen habe. Und er kam auf inneren Antrieb des Geistes in den Tempel, genau in diesem Moment. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, wie der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Und jetzt hört: Licht zur Offenbarung für die Heiden und Verherrlichung für dein Volk Israel. Was für ein Mann, der Simeon. Was für eine Wahrheit hat er ausgesprochen. Ich habe nicht mehr viel. Ich hoffe, ihr haltet noch durch, noch wenige Minuten. Ich möchte noch Vers 10 und 11 lesen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht oder anerkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Volk Israel ist das Eigentumsvolk Gottes, ob es dieser Welt passt oder nicht. Es ist nicht auszulöschen. Es ist Gottes Erbe, das Land Israel, inklusive Gazastreifen, gehört Gott. Es ist sein Erbe, sagt er. Es ist mein Sitz. Puh, wehe allen, die gegen ihn aufstehen und das für sich in Anspruch nehmen. Wehe ihnen. Und Christus wurde als Jude in das irdische Volk Gottes hineingeboren. Er kam in sein Eigentum, aber sie nahmen ihn nicht auf. Ich möchte noch Vers 12 und 13 lesen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind oder geboren sind. Man kann das Wort mit beiden Bedeutungen übersetzen. Diese zwei Verse, sie sprechen von dem größten Wunder, das je in dieser Welt, auf dieser Erde passieren wird und schon millionenfach passiert ist. Menschen mit der Prägung und dem Wesen dieser Welt, Menschen versklavt im Reich der Finsternis, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen und Glitter und Glanz sich anziehen. Sie können völlig frei werden. Menschen können von Neuem geboren werden, die Neuschöpfung empfangen, annehmen. Aus verlorenen Kindern der Finsternis können Kinder Gottes werden, sagt der Vers. Was muss ich denn tun? Glauben. Denen, die an seinen Namen glauben. Was muss ich tun? Glauben an Christus. Das bedeutet, ihm in allem Recht geben. Ihm die große Schuld der eigenen Sünde bekennen. Und ich kann dir sagen, von dir und mir, diese Schuld unseres Lebens ist unbezifferbar groß. Und ihn aufnehmen. Aufnehmen. Das heißt, einlassen in mein Innerstes. Ihm die Herrschaft über mein Leben übergeben. Nicht die Finsternis, nicht mein Ego soll weiter über mein Leben herrschen. Nicht meine Gedanken, mein Wille, meine Taten sollen herrschen, sondern er, Christus, allein. Das bedeutet glauben und Christus aufnehmen. Und bei diesem Glauben in der Neuschöpfung sollen wir auch bleiben. Das sagt der Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Präsens aktiv. Es ist zwar ein Partizip, aber es ist im Präsens geschehen. ausharrend glauben, durativ, ausdauernd glauben. Bleiben im Glauben. Hier steht Kinder, denen gab er das Recht, Kinder zu werden. Das Griechische kennt auch verschiedene Wörter für Kinder, aber hier ist das Wort Tekna gebraucht. Das heißt so viel wie Gezeugte. Gezeugte. Und zwar nicht durch Fleisch und Blut gezeugt, nicht aus eigener Kraft, nicht aus Verlangen des Mannes, sondern aus Gott geboren, gezeugt. Und dann komme ich zum Schluss mit dem letzten Vers, den wir betrachten wollen, Vers 14. Es ist ein herrlicher Vers und fasst das unfassbar große Geschenk von Weihnachten für uns Menschen zusammen. Und das Wort, wir wissen, was gemeint ist, der Logos. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, das Licht, Jesus Christus, es offenbart die Wahrheit. Es leuchtet auch uns den Weg zum Wahren, zum ewigen Leben. Ich hätte am liebsten noch eine Fülle von Versen, alle aus dem Johannesevangelium vorgelesen. Die Zeit reicht nicht, wo das immer und immer wieder gesagt wird. Der bekannteste: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder Johannes 14,6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Viele Namen und Titel finden wir im Johannesevangelium. Bitte lest es wieder einmal durch und achtet darauf. Ich bin die Tür zur Errettung. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er sogleich physisch sterben würde. Ja, auch in dem ersten Johannesbrief werden solche Beschreibungen Christi weitergeführt. Und damit möchte ich aufhören. Ich lese noch 1. Johannes 5. Vers 11 und 12. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hast du den Sohn Gottes? Hast du ihn aufgenommen als deinen Herrn? Hast du das größte denkbare Geschenk, das dir gemacht werden kann, angenommen? Wenn das Licht die Wahrheit offenbart und wenn die Wahrheit wirklich frei macht, haben wir jetzt nicht gelesen, Johannes 8, wer an mich glaubt. Jeder, der glaubt, wird wirklich frei gemacht. Dann folgt daraus Freude und Herrlichkeit. Freude und Herrlichkeit. Das ist unsere Perspektive, ihr Lieben. In dieser Welt, in diesem Zustand, In dem, was vor uns steht, 2024, es werden schreckliche Dinge passieren. Konstruiert, gewollt, das ist keine Frage. Aber das ist unsere Perspektive. Freude und Herrlichkeit in Christus. Amen. Ich möchte noch beten. Treuer Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir, dass du mein Retter geworden bist und mein Herr. Dir soll mein Leben gehören. Herr, vergib alles eigene Übernahme wieder. Und wo ich deinen Willen verachte oder nicht erfrage, nicht genügend erfrage, vergib du uns, Herr, wo wir ja, uns nicht als Jünger verhalten, und hilf uns, gib uns neu deine Ausrüstung, die Ausrüstung des Heiligen Geistes, die Kraft, denn diese himmlische Kraft hat uns alles geschenkt, was nötig ist, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Sagt uns Apostel Petrus, Herr, erbarme dich, hilf uns am Ende dieses Jahres, vergib du alle Schwachherzigkeit, alle Unentschlossenheit, alle eigenen Wege. Lass uns Buße tun vor dir und um deine Vergebung auch in Anspruch nehmen und Ausschau halten nach dir auch im neuen Jahr. Herr, bitte komme bald. Wir danken dir, dass du Herr über allem bist. Du allein. Amen.